Hey.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich mit mir jetzt hier auf die verbale Reise begibst, wo auch immer wir landen. Und ich sage auch nach Hause herzlich willkommen an alle, die gerade zuhören, wo auch immer du gerade zu Hause bist. Schön, dass du bei dir bist und uns zuhörst. Und ich sitze hier gerade mit einem besonderen Gast bei mir heute in der Folge, mit der Kamala. Und ich steige ein mit der ersten Frage. Wie würdest du einem Kind erklären, was du jetzt gerade auf der Welt machst?
Was eine schöne Frage. Ich hatte schon befürchtet, dass die Frage kommt, sag mal in einem Satz, was du machst.
Nein.
Nein. Und jetzt kommt die schöne Frage, wie würde ich einem Kind erklären, was ich auf der Welt tue? Ja, das ist ein total, das berührt mich, die Frage, weil es mich so verbindet mit dieser Reinheit, ja, mit der Reinheit des Herzens, mit der Reinheit des Daseins, ja. Und im Grunde ist es das, was ich tue. Ich erinnere mich und ich erinnere Menschen in unserem Miteinander an diese Reinheit, die in uns liegt und diesen spontanen Ausdruck, ja, den wir als Wesen von Geburt an mitbringen und den wir als Kinder noch so lebendig und ganz natürlich erleben und irgendwann wird es so überlagert, ja, von ganz vielen Dingen, die wir tun müssen, Pflichten erfüllen, uns an die Regeln der Gesellschaft anpassen. Und das ist etwas, das mich schon seit meiner Kindheit wirklich berührt, wenn ich mich zurückerinnere. Deswegen berührt mich, glaube ich, auch die Frage so, weil als ich als Kind mich umgeschaut habe, habe ich gedacht, mein Gott, was ist das alles so kompliziert und so ätzend? Warum können wir Menschen nicht einfach Mensch sein und natürlich sein? Warum können wir nicht einfach sagen, da ist Traurigkeit in mir, da ist Wut in mir, da ist gerade Ohnmacht, ich brauche gerade jemanden, so geht's mir gerade. Wow, das habe ich gerade gemacht, schau mal, darf ich das mit dir teilen? Ja, so. Im Grunde erinnere ich die Menschen in meinen Räumen wieder an diesen ganz ursprünglichen, lebendigen Teil, der einfach wieder atmen darf und wo wir beginnen können, auch im Miteinander wieder frei zu sein, wie die Kinder im Grunde und zu spielen. Ja, so.
Wo hast du das letzte Mal diese Reinheit und dieses pure Sein einfach so ohne diese ganzen Schichten für dich selbst erlebt? In welchem Moment?
Gerade jetzt.
Ja.
Ja, es ist etwas, was ganz, ganz spontan geschieht. Also, wo es gar nicht für mich einen bestimmten Raum braucht, sondern es braucht eine bestimmte Qualität im Miteinander.
Und es ist so ab einfach jetzt wieder möglich, so die nächste Sekunde auch, ne? Das kannst du gar nicht planen, sondern es ist ein, auf einmal bist du im Sein und merkst, also ich merke es eben auch, wenn ich drin bin, wenn ich merke, boah, jetzt gerade, das ist irgendwie pur und rein. Das ist echt, auch wenn dieses Wort echt immer so genutzt wird, aber ich bin gerade und merke so irgendwie alles, was an Schichten da ist, ist so ein Stück weiter von mir weg. Es ist mehr Raum wirklich, wo meine Essenz da ist.
Ja.
Hast du als Kind irgendwen, entweder eine Person oder irgendein Wesen oder einen Ort, hast du etwas erlebt, wo du dieses andere, also dieses Freie, dieses Sein, dieses Nicht-Komplizierte erleben konntest, als du noch klein warst? Gab es da so oder Momente, wo du gemerkt hast, ah ja, das ist das Gegenteil davon, von dieser Schwere und dieser Anstrengung, dieses Ganze?
Mhm.
Ja.
Es gab ganz viele Momente, tatsächlich. Also, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, gab es ganz viel Freiraum für mich und auch für meinen Bruder. Und wo wir uns in dieser Reinheit und auch in dieser immensen Energie, die wir auch hatten als Kinder, erfahren durften. Und da bin ich meiner Mutter heute so dankbar. Ich habe richtig Gänsehaut. Ja, weil sie so diese Reinheit, wenn ich in ihre Augen damals geblickt habe und auch heute, dann sehe ich einfach diesen Aspekt, der unberührt ist von allen Geschichten, ja, die wir miteinander erlebt haben und die auch sie im Vorfeld ja erlebt hat, die alles andere als leicht waren. Und trotzdem hat sie sich diesen ganz natürlichen, spontanen, kindlichen, spielerischen, freien Anteil immer bewahrt. Und sie hat schon in der Schwangerschaft und mit der Geburt, ja, ich bin die Erstgeborene, schon damals 1978 Dinge ganz anders gemacht. Also für sie war ganz wichtig, dass ich als Baby nach der Geburt direkt bei ihr bleibe. Und das war
dort ja nicht.
Das war zu dem Zeitpunkt nicht. Und man sollte auch nicht stillen. Und sie hat gestillt. Und man sollte das Kind auch nicht tragen. Und sie hat mich getragen. Also sie hat ganz viel auf ihre innewohnende Weisheit, auf ihre Natürlichkeit gehört und hat sich im Grunde nichts erzählen lassen von außen. Ja. Und genauso war das dann auch, wie wir aufgewachsen sind. Also ich durfte ganz viel zum Beispiel auch nackt sein und im Sommer einfach nackt durch Gräser laufen. Also ich hatte so ganz viel unmittelbaren Kontakt auch meines Körpers, an allen Stellen meines Körpers mit der Umgebung, mit dem Wind, mit den Gräsern, mit dem Sonnenlicht, mit dem Wasser und durfte mich da einfach auch erkunden, ja. Und genauso auch, als mein Bruder dann 4 Jahre später auf die Welt kam und wir dann so weiter rangewachsen sind, durften wir uns einfach auch ganz wild austoben und ausprobieren. Also wir durften uns echt die Rübe einkloppen, durften wir uns jetzt nicht, aber sinngemäß, ja. Wir durften richtig körperlich sein und uns wirklich richtig raufen. Natürlich gab es Regeln. Aber da durfte ich erleben auch, wie schnell dieser Wechsel auch geht. Also zwischen, wir spielen ganz friedlich, es bauscht sich ein bisschen auf, es entsteht ein Riesenstreit, es explodiert. Plötzlich sind wir wieder ganz still und spielen wieder ganz schön.
Ja, diese Wechselhaftigkeit.
Diese Wechselhaftigkeit, ja. Und da gab es so viele Momente, wo ich frei war, einfach wie der Wind. Auch wenn wir draußen rumgetobt sind. Wir durften dann draußen rumstreunern und alles entdecken und Bäume beklettern und über Bäche springen und Lager bauen. Und ja.
Das berührt mich jetzt total, weil ich gerade auch noch mal in letzter Zeit so merke, ich bin so dankbar, dass ich in meiner Kindheit quasi teilweise tagelang, also ich war den ganzen Tag draußen. Ich war draußen auch mit Bächen und ich hatte immer Kaninchen, mit denen bin ich runter an den Bach gelaufen, die sind mitgelaufen und das weißt du, das Ganze in der Natur und auf Bäume klettern und in den Bach reinfallen und da drüber springen. Und ich bin so dankbar, dass es diese Erlebnisse in meiner Kindheit gab. Und gerade fand ich das auch so schön, wie du das beschrieben hast, dass du so nah warst mit deinem Körper an diesem Kontakt mit Natur und Materie und draußen. Mhm. So dieses sich so spüren. Ich hatte zum Beispiel, wir haben immer Küche gespielt. Also wir haben wie so eine Hexenküche gehabt, die habe ich mir so gebaut mit Freundinnen. Wir haben halt alle möglichen Kräuter und Matsch und haben dann da so zusammen auf so Steinen. Wie genial einfach, wie geil, dass wir uns dann so verschiedene Sachen gekocht und gemixt haben. So schön. Und ich finde das so spannend auch, wie man in seine Vergangenheit guckt. Du hast jetzt auch von deiner Mutter erzählt. Und klar, Mütter, Töchter, bei mir genauso, ist teilweise, kann man es aus der Perspektive sehen, so, wow, was da alles, ne, zwischen uns ist und welche Geschichten man daraus machen könnte oder vielleicht auch in einem anderen Alter gemacht hat und groß gemacht hat. Aber dann auch zu gucken, wie viel doch auch da war, wo man jetzt draus zehrt und wo man denkt, so, ey, wie gut, dass du mich damit auch gefüllt hast oder dass du mir diesen Freiraum gegeben hast. Das finde ich so, so wichtig. Wie ist es für dich, Frau zu sein, genau heute? Wie ist es für dich? Wie fühlst du dich heute, Frau hier zu sein auf der Welt?
Boah, ich finde, es ist, es hat ganz viele Facetten. Also erst einmal bin ich mit Leib und Seele gerne Frau. Also ich liebe meinen weiblichen Körper. Und alle Möglichkeiten, die der weibliche Körper bietet, ja, auch mit dieser, sage ich mal, Vielfalt an Hormonen, die ja im weiblichen Körper sind, anders als im männlichen Körper, ja. Und ich liebe es, mich als Frau zu erleben, auch in der Interaktion mit meinem Partner, ja, so als weibliches Wesen dem männlichen Wesen zu begegnen und wahrzunehmen, auf einer Ebene sind wir Mensch, ja. Wir sind diese Reinheit, von der ich vorhin ja auch gesprochen habe. Aber es gibt auch im weiblichen Körper und im männlichen Körper gibt es auch Unterschiede, ja, von der Hormonausschüttung und somit auch so von unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und auch da so wahrzunehmen, wow, wo können wir uns, wo bereichern wir uns? Ja. Und das ist etwas, wo ich große Freude spüre und Lebendigkeit und Berührtsein. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen weiter ausdehne, ja, dann nehme ich schon wahr, dass da auch Traurigkeit auftaucht in mir. Weil ich auch wahrnehme, dass es ganz schön viel ist, was auf meinen Schultern auch liegt oft, ja. Und als Mama jetzt einer fast 19-jährigen Tochter, ja, deren Papa vor gut 3 Jahren verstorben ist, mit einer nicht sehr großen Familie im Hintergrund, ja, ja, gibt es natürlich viele Dinge, die einfach an mir hängen, ja. Und im Grunde begleite ich unsere Tochter fast schon ihr gesamtes Leben alleine, ja. Und die Hauptarbeit hing tatsächlich an mir, ja.
Wie geht das? Wie hast du das gemacht?
Uff. Das frage ich mich auch manchmal. Manchmal auf allen Vieren, tatsächlich. Mhm. Ja, ist so, kann ich nicht anders sagen. Also, als ich Mama wurde und dann irgendwann auch mich entschieden habe, mich zu trennen, das ging von mir aus, weil ich wahrgenommen habe, dass das kein Feld ist, in dem ich unserer Tochter ein gutes Nest oder ein stabiles Zuhause, ein emotional stabiles Zuhause geben kann, habe ich irgendwann gedacht, boah, krass, wenn ich jetzt eigentlich so ins Tierreich schaue, dann nehme ich erst jetzt wahr, wie, na, gnadenlos ist nicht so das richtige Wort. Aber mir fällt es jetzt nicht in ein anderer Begriff ein, ja, wie gnadenlos doch das Leben ist, wie es so zehrt, ja, an den an der Mutterpflanze oder an dem Muttertier oder an dem weiblichen Körper, ja? Weil das alles aus diesem weiblichen Körper ja wächst und auch genährt und gestillt wird im Nachgang und dann natürlich auch umsorgt wird, ja, mit ganz viel unsichtbarer Energie, die wir schenken als Mama, ja, weil unsere Hauptaufgabe ist die emotionale Regulation.
Stimmt, es ist ja nicht nur das Stillen und aus dir ernähren und dein Körper, es ist ja auch das ganze Energetische, was mit reinfließt.
Ja, ja, und das macht man 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und es sind immer die Antennen nach außen gerichtet zu diesem Wesen. Ganz fein zu spüren, was braucht es jetzt, wo brauchst du die Balance? Und das sieht niemand. Und dann denken andere vielleicht, der Mann, der Partner, wer auch immer, die Gesellschaft in Anführungsstrichen, was hast du denn gemacht? Ja, also hier ein bisschen Geschirr gewaschen. Und vielleicht noch nicht mal eine Trommelwäsche aufgehängt.
Was das eigentlich alles ist, was da alles drinsteckt. Ja, gerade wenn du das sagst mit den Sensoren. Das ist ja so ein Dauerzustand, den man...
Und im Grunde ist mir in dieser Zeit noch mal so richtig klar geworden, was in unserer Gesellschaft eigentlich schiefläuft. Ja, also... Diese Vereinzelung, die so energieraubend ist, ja, und vor allem Frauen irgendwann im Laufe des Lebens dann einfach in so ein, wo dieses Energieminus, also ja, dieser, sage ich mal, Energieraubbau, der über lange Zeit stattgefunden hat, erst sichtbar wird, ja, dass Frauen chronische Erkrankungen bekommen, dement werden, plus dazu, dass sie, wenn sie nicht finanziell abgesichert sind, unter Altersarmut leiden, ja. Und da nehme ich wahr, da ist so eine unfassbare Wut in mir, ja. Weil ich mir denke, das ist so ungerecht, dass da immer noch so wenig Bewusstsein dafür da ist, wie wertvoll diese Arbeit eigentlich ist, die wir tun, ja, als Frau, als Mutter, wo wir schauen einfach auf das Gesamtgefüge, ja.
Es ist ja so dieser allumfassende Blick, den man da hat und alles mit einbeziehen.
Ja, und alles mit einbezieht und dass das immer noch so eine Schieflage ist, ja. Dass Frauen dann erzählt wird, ja, dann poppst du halt irgendwie dein Kind raus und dann gehst du halt wieder arbeiten und dein Kind packst du dann halt irgendwie eine Fremdbetreuung und dafür bezahlst du dann halt jeden Monat 400 Euro. So, was?
Wenn man da so rauszoomt und sich das denkt, man,
es ist total...
komplett schräg.
Es ist total schräg, ja, weil sag ich mal, wirklich Menschen heranwachsen lassen zu können, die... in sich stabil sind, die wach sind, ja, die lebendig sind, die aufrecht sind, die Werte in sich tragen, die nicht die Antworten im Außen suchen, die nicht so beeinflussbar sind, ja, braucht es einfach die sichere Bindung, ja. Und erst wenn ein Kind in den ersten Jahren, ich sag mal, das bei meiner Tochter würde ich sagen, war es so mit 10, 11, dass ich gemerkt habe, jetzt kann ich langsam auch wieder ein bisschen mehr so noch meinen Sachen nachgehen. Und sie braucht mich nicht mehr in dem Maße wie vorher, um emotional reguliert und stabilisiert zu werden. Ja. Dass das relativ lange auch braucht. Ja. Sehr viel... ich sag mal einfach wie ein Hafen, der einfach da ist, ja. Und mir war sehr früh klar, dass ich das irgendwie hinkriegen möchte, dass ich mir einen Rahmen schaffe, dass ich dieser Hafen sein kann. Weil mir war klar, wenn ich dieser Hafen nicht bin, wird mein Kind irgendwann sich nicht unabhängig machen können von mir. Und dann wird es vielleicht wie ich und viele andere Frauen, die ich ja heute auch begleite, mit 30, 40, 50, 60 Jahren immer noch damit beschäftigt sein, im Grunde dieses Defizit, was damals stattgefunden hat, irgendwie zu korrigieren und aufzufüllen.
Was hat dich so bewusst gemacht? War das schon bevor deine Tochter hier auf die Welt kam? Für meine Tochter möchte ich was anderes.
Mhm. Also ich würde sagen, dass ich wirklich sehr wach auf die Welt gekommen bin. Und dank, sage ich mal, des Umfeldes, in dem ich groß geworden bin, mit sehr viel Natürlichkeit und natürlich auch mit Defiziten, ja, wie wach geblieben bin. Also es gab bei uns zum Beispiel nur ganz natürliche Nahrung. Es gab kein Weißmehl, es gab keinen Zucker, es gab keinen Konsum, es gab keinen Fernseher, es gab keine Konsumartikel, es gab sehr viel körperliche Bewegung und unmittelbaren Kontakt auch mit wirklich Natur, natürlichen Lebensmitteln.
So. Und das hat wach gehalten.
Genau, das hat wirklich wach gehalten, das kann ich wirklich sagen. Und Mama wollte ich eigentlich nie werden. So. Also ich hatte nicht die Idee irgendwie, später werde ich alles anders machen, sondern für mich war das so, wo ich dachte, nee, kommt für mich nicht in Frage. Ja, so dieses Modell von Vater, Mutter, Kind oder Kinder und dann Haus und dann Auto und diese ganzen Verpflichtungen, die Mühle, wo man dann so drinsteckt auch. Und trotzdem war dann irgendwann, als ich damals im Ashram gelebt habe, plötzlich war das wie so, wusch, so, jetzt muss es sein. Und es war wirklich so, als ob wie so eine Seele tatsächlich angeklopft hat.
War das so mitten im Alltag? Hast du Yoga gemacht, meditiert? Wann kam dieses Wusch?
Ich kann dir das genau sagen. Also ich stand gerade draußen mitten im Wald. Also dieser Ashram war ja mitten im Wald und ich habe über ein Jahr in diesem Ashram, in diesem Rückzug einfach praktiziert, jeden Tag. Da gibt es ja dann keine Pause zwischen Mantra singen, Meditation und so weiter, was man alles macht. Und plötzlich war das einfach so da. Das war wie so, es war wirklich auch von oben wie so eine Eingebung. Als ob wirklich über mir wie so eine, so zack, ich will jetzt durch dich auf diese Welt kommen.
So ganz direkt und klar.
Ja so. So war das plötzlich da. Und dann ist mir eben der jetzige Papa über den Weg gelaufen, ja, unserer Tochter. Und so kam das Ganze dann zustande. Und das war dann echt auch nur so ein paar Wochen, nachdem ich schwanger wurde, hatte ich plötzlich die Wahrnehmung, dass unsere Tochter, ich habe ihre Stimme gehört, sie hat sich mit Namen vorgestellt. Das war total abgefahren. Also ich habe mich ja mit so Sachen nie beschäftigt im Vorfeld.
War das wie ein, da gibt es ja unterschiedliche Arten, wie sowas zu einem kommt. Also war das wie so eine innere Stimme? Also das war schon im Tagbewusstsein, du bist irgendwie draußen gewesen oder?
Ich habe gerade mein Bett bezogen. Das weiß ich auch heute noch. Weil ich dann so, was? Ja, und dann dachte ich, na, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob unser Kind wirklich ein Mädchen ist, ja? Weil es war ganz klar weiblich. Hat sich mit einem weiblichen Namen vorgestellt und so.
Ich finde es so wichtig, was du eben erzählt hast und gesagt hast mit letztendlich geht es da ja auch rückwirkend für all die Frauen, die eben vielleicht sehr unfrei und sehr gedeckelt und sehr angepasst konditioniert wurden und die jetzt, ich nehme mich da zum Beispiel mit rein, dann mit 30, 40, wie auch immer merken, wow, krass, wie ich da in diesem Korsett drin bin. Also mir hilft zum Beispiel immer jetzt, wo du erzählst, mir vorzustellen, was wäre gewesen, wie wäre ich jetzt als erwachsene Frau, wenn ich eben Eltern gehabt hätte, die gesagt hätten, meine größte Priorität, wie du das so krass wunderbar gesagt hast, ist, dass dieser Mensch heranwächst und frei ist. Auch um irgendwann unabhängig zu sein. Und letztendlich geht es ja nicht nur um unabhängig dann von mir, sondern letztendlich, wenn man es weiterdenkt, ist ja eigenermächtigt zu sein. Komplett vom System, egal was da kommt von außen, kann dann kommen, was will. Wenn du das hinkriegst, dass du so gefüllt und sicher bist, reagierst du frei, bist du frei am Ende. Und wenn ich mir das vorstelle, so, hey, wenn ich so gefüllt worden wäre, wie ich dann jetzt wäre, ja, und vielleicht geht es der einen oder anderen Frau jetzt auch so und denkst, oh, ja, dann wäre ich jetzt komplett anders drauf. Okay, und jetzt sind wir vielleicht hier als erwachsene Frau. Was sind Schritte, um sich dann wieder von all den Konditionierungen und Korsettschichten zu befreien als Erwachsene?
Im Grunde genau das Gleiche, was wir schenken würden, ja, wenn wir einem Kind begegnen, das hilfebedürftig ist. Also wenn wir ein Kind sehen, das gerade sich vielleicht, das gerade hingefallen ist, ja, oder das irgendwo einen Konflikt erlebt hat oder eine Zurückweisung, ja, also etwas, wo erstmal so ein Moment innehalten ist, ja. Und wenn wir uns daran orientieren, was würden wir denn einem kleinen Wesen schenken, ja, dann ist es einfach unsere Präsenz. Ja, wir würden nicht zu dem Kind sagen, ach ja, das wird schon wieder, tut doch gar nicht so weh, ach, stell dich doch nicht so an, ach, was willst du schon wieder? Also, wenn wir wach sind im Herzen und mit unserer Natürlichkeit verbunden, dann machen wir das nicht. Ja, dann gehen wir selbstverständlich hin und sind einfach da. Ja, und geben einfach Raum, ja, und sagen einfach, ich im Grunde auch wortlos oft, ich bin da, ja, ich höre dir da zu, ich sehe dich. Und wenn du magst, komm hier auf meinen Schoß oder in meine Arme, ich halte dich. Und wenn du das nicht magst, dann sitze ich auch einfach nur neben dir. Und im Grunde ist es genau das, was es heute auch braucht. Es braucht gar nichts anderes, ja, diese Schichten, die da sind, oder das, was wir als Kontraktion wahrnehmen oder als Anspannung oder als Konflikt in uns oder manchmal auch als fette Mauer, ja, in uns, diese Aspekte, die wollen nicht mit dem Brecheisen angegangen werden, die wollen auch nicht aufgemeißelt werden und nicht durchbrochen werden, sondern einfach mit liebevoller, stiller Präsenz einfach nur wahrgenommen. Und im Grunde ist es ganz einfach und ganz natürlich und gleichzeitig auch so herausfordernd, wenn wir für uns alleine sind, ja, weil wir direkt zurückgreifen auf, okay, wie muss ich mich jetzt möglichst schnell reparieren?
Und da sagst du was, weil das kenne ich ja auch nur zu gut, und das war sehr lange bei mir, dieses immer wieder, wenn alte Wunden oder so dieses, wenn ich mit mir umgehen wollte, als wäre ich so ein hilfebedürftiges Kind, dass ich dann irgendwann dachte, so jetzt aber mal gut. Und das ist genau der Punkt, den ich dann auch lernen durfte, zu sagen, okay, nimm die Zeit komplett raus, vielleicht machst du es für immer. Vielleicht braucht dieser Anteil das für immer. Und es gibt kein 10-mal kriegst du das und dann ist gut. Ja. Sondern dieses und immer wieder. Und das ist das, was ich so krass anstrengend manchmal finde und denke, oh nein, ich bin doch jetzt gerade so die Erwachsene, ne? Aber ich finde es so wichtig, immer wieder zu sagen, und wenn es jetzt wiederkommt, ein Anteil nochmal und wieder präsent sein und nochmal und wieder da sein.
Ja, und das ist genauso auch, wenn man Mama ist, ja, mit so einem kleinen Bündel, ja. Ich meine, wie oft hatte ich den Gedanken, wo ich dachte, ey,
ich weiß,
boah, jetzt noch 10-mal stillen, ja, heute Nacht.
Und du hast mir einmal, haben wir uns da, ich weiß nicht, das war, glaube ich, in einem Frauentempel in der Küche davor, hast du mir erzählt, es gab diesen Moment für dich mit deiner kleinen Tochter, ich weiß nicht, ob sie ein Jahr alt war, aber da war und du hast mir erzählt, ganz ehrlich, du hast das Gefühl gehabt, du willst weg und dir wurde bewusst, wow, du kannst nicht weg, du musst lernen, dich selbst jetzt mit dir, das so zu integrieren und dich zu, ich weiß nicht, ob du regulieren gesagt hast, aber dir wurde so klar, du hast dir angucken musstest, das wird jetzt so bleiben. Ich bin jetzt Mutter und ich bin hier und ich kann nicht weg.
Ja.
So dieses, da ist ja auch so dieses komplettes Annehmen und Hingeben und wirklich, wie auch immer es läuft, aber ich mach's, also so dieses, da war dieser Moment auch, oder?
Ja, und in dem Moment wird ganz viel Energie frei, wenn ich den, also in dem Moment, wo ich den Widerstand ja auch aufgebe, ja.
Ja, kann man ja jetzt auf alles Mögliche beziehen.
Ja, und gleichzeitig glaube ich auch, es braucht auch diesen Punkt, ja, also so, wie das ist, wie so ein Schwellenpunkt braucht, ja, wo ich mich so aufgerieben habe an diesem Punkt, also an etwas, was ich nicht ändern kann, ja, wie zum Beispiel nachts zu stillen. Hm. Und je mehr ich mich aufgeregt habe, dass ich jetzt schon 8-mal gestillt habe heute Nacht, desto öfter war natürlich unsere Tochter auch wach. Hm. Also es war ja auch noch kontraproduktiv.
Ja klar, das gibt sich ja dann alles ins Feld und dann gibt es wieder Reaktionen.
Und irgendwann dachte ich dann, okay, also ich werde das nicht ändern. Hm. Also ob ich mich jetzt aufrege darüber oder nicht, ich werde so oder so stillen. Weil jetzt einfach zu gehen und mein Kind dem Vater zu überlassen, ist einfach keine Option. Genauso wie es keine Option ist, diesen Körper, den ich bewohne, zu verlassen. Hm. Ja, ich meine, wie oft habe ich in meinem Leben schon gedacht, boah, ey, nee, ohne mich, ich habe keinen Bock mehr, ich steige hier aus. Und dann dachte ich mir so, nee, aber ganz ehrlich, ich lebe dafür viel zu gerne.
Ja, und das sind aber so wichtige Punkte, kann man ja auch auf andere Situationen im Leben beziehen. Was war so das Letzte in deinem aktuellen Leben oder die letzten Monate, wo du so einen Widerstand hattest und richtig, ich will nicht, und hast irgendwann kam es an den Punkt, okay, ich lasse die Kontrolle los, ich nehme es an. Ich weiß nicht, was ist, aber ich nehme es an. Wann gab es das letzte Mal?
Es gibt immer wieder Momente.
Kleine und große wahrscheinlich.
Kleine und große, genau. aber ich erinnere mich gerade an so einen Moment, gerade vor ein paar Tagen. Es gibt immer mal wieder noch Momente, wo diese alte Trauer auch von dem Verlust vom Papa meiner Tochter an die Oberfläche kommt. Und das ist wirklich etwas, das ist so unkontrollierbar. Ja, also das ist nicht so, dass ich sagen kann, ah ja, so jetzt ist 3 Monate Pause und dann kommt es wieder oder so. Ja. das ist wie so, plötzlich ist es da und es gibt auch im Außen wie gar keinen Auslöser oder so. Ja? Und ich nehme wahr, dass für mich diese, also grundsätzlich Trauer im Grunde die größte Herausforderung ist, dieser Trauer wirklich vollständig Raum zu geben. Ja, weil es immer noch so eine Stimme gibt, die dann zwischendrin mal reinquatschen will und sagt, ja, komm, also ja, also jetzt ist genug, jetzt hast du aber schon eine halbe Stunde geheult.
Da ist wieder diese Stimme, gell? Ja, und jetzt ist auch mal gut.
Jetzt machst du was anderes. Genau. Ja, so, oh nee, jetzt gehst du aber nicht deinem Partner damit schon wieder auf den Keks. Ja. Also okay, jetzt gestern hast du schon in seinen Arm geheult.
Dann ist heute nicht schon wieder.
Nee, also heute kannst du, da musst du jetzt eine andere Lösung finden, ja. Und da nehme ich so richtig wahr, dass da so eine richtige Wut auch auftaucht, ja. Also eine Wut, die ich für sehr gesund halte und auch so erlebe, ja, weil sie dieser Lebendigkeit, auch dieser Trauer und all den Aspekten, die da drin liegen, auch wirklich Raum schenkt. Mhm. Ja, und im Grunde ich dann auch sage, so, und ich, es reicht jetzt einfach, ja, auch damit immer stark sein zu müssen, weil das ist, irgendwann ist es einfach, wie so, gibt es auch so einen Punkt, es ist einfach wie so ein Konzept im Kopf. Und da geht es auch nicht darum, das dann irgendwie nochmal durchzufühlen, sondern wirklich zu sagen, so, Schnauze jetzt, du bleibst jetzt draußen. Und ich nehme jetzt die Zeit und erlaube mir jetzt gerade zerbrechlich zu sein, ja?
Wenn man genau in so einem Moment, wo du dich dann hingibst und sagst, Schnauze jetzt, reingeht, machst du irgendwas aktiv? Sagst du es laut? Gibt es irgendein Ritual? Oder machst du es innerlich und wie sieht es genau aus in so einem Moment, wenn man da in dich reinzoomen würde?
Wenn man in mich reinzoomen würde, dann spüre ich in dem Moment sehr viel Energie und Wut, ja. Und was ich dann mache, ist im Grunde, dass ich dem auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich in einem geschützten Raum bin, also irgendwie bei mir zu Hause, dass ich dem dann auch Raum gebe, ja. Also ich hatte schon eine Situation auch im Auto, ja, wo das mal an die Oberfläche kam, so kurz nach diesem Todesfall. Und ich bin dann wirklich an den Rand gefahren. Ich habe mir hinten ein Handtuch geholt. Es lag gerade eins rum. Das habe ich zusammengeknollt. Das habe ich mir zwischen die Zähne gesteckt. Ich habe mit so viel Kraft so laut geschrien, wie es nur ging. Ich habe meinen ganzen Körper angespannt, um diese Energie einfach zu entladen.
Yeah.
Ja. Und das, also aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn ich mal nicht diese Möglichkeit habe, direkt, das bleibt wie so ein Stück weit im Körper stecken. Und das ist dann wie so, es ist spürbar, aber es zieht sich dann einfach über Tage.
Ich kenne das und ich denke auch, das beste Rezept ist wirklich, am besten ist es, wenn man es direkt entladen kann, direkt was tun kann, wenn man diese Wut hat.
Ja.
Ja, und wenn man das, okay, wenn es ein Moment ist, wo du vom Kopf her denkst, hier geht es jetzt wirklich gar nicht, dass du es aber zeitnah einbaust und weißt, okay, ich muss mir jetzt irgendwie diesen sicheren Rahmen schaffen. Tatsächlich, witzigerweise, weil mit Wut und Schreien habe ich es auch, also was habe ich schon aus Verzweiflung und Schmerz geschrien, ich weiß noch, ich glaube vor 6 Jahren oder so. Und da wurde mir der Tipp gegeben, fahr in den Wald und schrei mal alles raus. Und das war für mich dieses Riesenerlebnis, wo ich wirklich, ich glaube eine Stunde, bis ich nicht mehr konnte, geschrien und geschrien und geschrien, bis ich einfach, ich lag auf dem Waldboden und konnte nicht mehr. Das war, seitdem war dieses Schreien bei mir mit drin. Und witzigerweise gerade Auto, ich weiß schon, ich hatte Situationen, da sind wir jetzt bei Situationen, wo du dich vielleicht nicht ganz frei fühlst, jetzt zu schreien. Dann bin ich schon extra in ein Auto und irgendwo hingefahren, weil du hast eine Kapsel um dich herum und habe geschrien, weil ich zu Hause wegen Nachbarn oder was weiß ich nicht konnte. Also das Schreien, finde ich, ist so ein klasse Ding, um zu, als Ventil. Das ist,
und was wirklich gut geht als Schalldämpfer, ist wirklich dieses, also wie ein Handtuch nehmen, das wirklich zusammendrehen, zwischen die Zähne stecken und dann quasi mit diesem Schalldämpfer volle Lotte da rein zu schreien. Also das ist etwas, das kann man auch ganz gut machen, wenn man in einer Mietswohnung wohnt.
Und das ist halt so cool, wenn man so, oder da würde ich jeden auch so anregen, kreativ zu werden, dass man sich das schafft, dass man irgendwie, egal wo man gerade ist, seine Ventile hat. Und so schnell es geht, die Gefühle, die da kommen, die Energie in eine Richtung zu lenken und rauszulassen.
Ja. Ja, und im Grunde, für mich braucht es auf jeden Fall die Stimme. Also wirklich wie so ein Grollen aus der Tiefe, so dass ich das richtig spüre, dass das so nicht nur aus dem Bauch kommt.
Dann kommst du von innen richtig,
so richtig auf den Schoß, kommt das dann so. Ja. Und das ist total befreiend auch und verbindet einfach so mit dieser Urkraft. Ja. Und gibt auch wieder diese Handlungsmöglichkeit, die dann auch wieder spürbar ist, ja, dass die Energie dann einfach wieder frei fließt und dann auch wieder Freude da sein kann und Lebendigkeit und Leichtigkeit und das ist Kreativität.
Ja, und das ist es ja mit all den Emotionen und all dem, was in uns ist, das will ja einfach nur irgendwo hin. Ich will jetzt auch gerade durch dieses über die Wut reden, ist in mir. Ich spüre sowas in meiner Brust. Da ist so, also ich fühle mich gerade so stark. Ja. Allein, dass wir einfach darüber geredet haben, dass wir uns selbst Wege suchen und sie schon in unserem Leben haben, damit umzugehen. Das macht mich jetzt gerade, dass wir es teilen, stark.
Ja, voll.
Das ist irgendwie voll schön. So fühle ich mich gerade irgendwie. Das ist voll schön. Wann fühlst du dich und wo am lebendigsten? Was musst du machen, um dich richtig lebendig zu fühlen?
Über so Aspekte wie zum Beispiel Wut zu sprechen.
Minuten alleine die Worte dafür und dieses sich so, oh, sich so vor, sich reinzudenken, das ist so.
Ja, im Grunde, wenn ich mir Körperlichkeit erlaube, also wenn ich mich nicht länger irgendwie auf Bahn setze und meine To-Do-Listen abarbeite, das ist ja eine Möglichkeit, wie ich meine Energie einsetze und das ist auch grandios, dass es geht. Aber wo ich mich so richtig lebendig fühle, ist im Grunde, wenn ich meine Stimme einsetzen kann und wenn ich die Kraft meiner Beine spüre, ja, wenn ich so wie in der Tempelpraxis einfach mit den Füßen satt am Boden stehe, wenn ich mein Becken bewegen kann, mir Töne und Bewegungen einfach frei erlauben, wenn ich mit Menschen das teilen kann, ja, also wenn ich, wenn ich das nicht allein in meinem Wohnzimmer mache, sondern die Energie im Raum spüre und andere Stimmen höre. Oder auch wenn ich in der Natur bin, ja, und wie mit den Blättern und dem Wind tanze, ja, und so diese Freiheit spüre, die dann auch viel, sich viel zarter anfühlt, ja. Also Lebendigkeit hat für mich so ganz viele Facetten, also von Stille, ja, die ganz lebendig ist in dieser Stille, bis hin zu ja, dieser Vulkanenergie, ja, die sich so anfühlt, wie für mich immer wieder, wie wenn ich so nackt auf so einer Wildsau durch den Wald reite.
Schöne Bilder.
Ja, im Grunde dann, wenn ich meine Sinne so ganz wach sind, also mein Geruchssinn, wenn ich die Erde rieche oder andere Düfte von Blüten, wenn ich meinen Tastsinn angenehm angesprochen fühle, wenn ich die Kraft meines Körpers spüre, wenn ich Dinge höre, ja, die irgendwie mit mir resonieren im Inneren, ja, in meinem Innersten. Wenn ich Dinge sehe, die lebendig sind. Ja, so. Habe ich deine Frage beantwortet?
Was war mal eine Überzeugung über dich selbst, die du hattest, die du komplett abgelegt hast und jetzt vom Gegenteil überzeugt bist?
Und jetzt vom Gegenteil überzeugt bin. Eine Überzeugung, die ich über mich hatte.
Was hast du mal über dich gedacht und warst dir ganz sicher, so ist es? Und jetzt weißt du, das ist komplett geschifft.
Also bei deiner Frage ist mir zuallererst in den Sinn gekommen, der Satz, ich bin hässlich. Ja. Also ich fand mich ganz, ganz lange hässlich. Also nicht nur optisch hässlich. Im Grunde könnte ich vielleicht sagen, nicht liebenswert. Also im Grunde nie genug. Und ich hatte so die Wahrnehmung, ich muss im Grunde mich wie komplett verbergen. Also, dass niemand meine Hässlichkeit sieht, so. Und es war unheimlich anstrengend, weil ich keine...
Das bezieht sich ja komplett dann auf dich.
Ja, genau. Also, ich war im Grunde nur mit mir beschäftigt, weil ich mich immer wie von außen versucht habe, objektiv wahrzunehmen, wie mich jetzt andere sehen würden. Und das hat dann wirklich jede Bewegung, jede kleine Bewegung hat das beeinflusst. Also wenn ich am Tisch saß, wie greife ich jetzt gerade zu meinem Glas?
Du bist so komplett, ich kenne es, also eins zu eins. Unfassbar. Du bist quasi nur im Außen, wie wirkst du, wie sieht jetzt deine Nase aus? Bei mir war das früher immer so, keiner darf dich von der Seite sehen, ne? Wenn jetzt jemand komplett, das ist ja ein Dauerding von außen. Du bist ja quasi nur am Leben, während du kontrollierst, wie du nach außen wirkst.
Ja.
Wie ging es dann weiter und wo bist du jetzt?
Wie ging es dann weiter? Es war irgendwann ein unfassbares Gefängnis.
Ja.
Also, ich habe das dann irgendwie versucht zu kompensieren und Freiheit mir, sage ich mal, zu ergattern über Substanzen, die ich eingenommen habe, die mich dann halt irgendwie ein Stück weit benebelt haben und das ein Stück weit haben vergessen lassen, sodass ich irgendwie mich frei ausdrücken konnte. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber ist natürlich auch dann keine Dauerlösung irgendwann mehr. Das war mir dann auch klar. Und mir war das einfach zu eng. Also es war wirklich der Punkt, dieses Gefängnis und diese Unfreiheit und dass ich mir irgendwann dachte, mein Gott, wenn ich in mich reinlausche, da ist eigentlich so viel Schönheit und so viel Liebe in mir. Ich möchte, dass das irgendwie einfach ganz frei einfach aus mir fließen kann. So, und das war der Punkt, wo ich dann angefangen habe, okay, so, für mich war es der Satz im Grunde unter anderem auch, ich war der Überzeugung, dass jedes Wesen auf die Welt kommt wie mit einem Auftrag und mit Gaben, mit ganz besonderen Gaben, die sonst niemand hat. Und da dachte ich dann plötzlich, ja, das möchte ich. Und da war ich 17 damals. Und dann hat das natürlich auch noch ein bisschen gedauert. Aber mit Anfang 20 habe ich dann meinen Fuß das erste Mal in einen Yoga-Ashram gesetzt. Und wirklich mit diesem ersten Moment wusste ich, jetzt habe ich etwas gefunden, ein System, das mir dabei hilft. Das mir so viel Energie schenkt und Stabilität und Klarheit, um wirklich wahrnehmen zu können, wer ich bin. Und mir aber die Möglichkeit gibt, das nicht nur wahrzunehmen, sondern das auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich konnte, wie du dir vorstellen kannst, du hast das ja auch beschrieben, dass du das kennst, sich von außen so zu betrachten, war das für mich nicht möglich, irgendwas zu sagen, wenn mehr als eine Person im Raum war. Ich konnte mich auch nicht so ganz einfach bewegen und ach, ich stehe jetzt mal auf an so einer Tafel und gehe auf die Toilette. Das war wie Spießrutenlaufen. Und also ich konnte vor anderen Menschen nicht sprechen, ich konnte in Gruppen nicht sprechen. Ich musste mich die ganze Zeit im Grunde verstecken und kontrollieren. Und durch diese dann wirklich tägliche Yoga-Praxis über Körperübungen, Atemtechniken, Mantra singen, damals habe ich noch so gesungen, dass ich mir mal das Buch vors Gesicht gehalten habe, damit mich die Person, die vor mir sitzt, damit die ja nicht meine hässliche Stimme hört. Und durch diese tägliche Praxis über mehrere Stunden hat sich das angefangen aufzulösen. Und ich habe mich dann oft zurückgezogen in einen Raum. Ich hatte schon immer so eine Freude am Musizieren, auch eigentlich mit anderen Menschen. Das habe ich in der Kindheit auch gerne gemacht. Und habe dann angefangen, mir das Harmoniumspielen selbst beizubringen. Ich habe ein gutes musikalisches Gehör. Also ich musste niemanden fragen, wie die Akkorde gehen, sondern konnte das dann selber raushören. Und habe dann heimlich angefangen zu singen. Und da das Harmonium ja relativ laut klingt, musste ich ja auch recht laut dann singen. Und ich habe das wirklich über Monate gemacht, manchmal mehrere Stunden am Tag, heimlich für mich. Und ich habe so richtig gemerkt, wie über dieses Singen und auch über diese Mantren, wo ich mit so viel Hingabe und Liebe gesungen habe, also nicht zu einem Menschen, sondern im Grunde wie zum Leben selbst, zur Schöpfung. Ja, ich hatte plötzlich wie so ein Gegenüber, dem ich meine Liebe und meine Schönheit schenken konnte, ohne bewertet zu werden. Und das war echt der Schlüssel, ja, wo ich mich nicht mehr zurückhalten musste in dem, was ich da so in meinem Herzen trage. Und dann habe ich mit so einer tiefen Liebe und Hingabe einfach Schönheit gesungen. Und dann kam der Punkt, wo ich mich dann auch getraut habe, eben im, mit der Gruppe zu singen. Es ist ja immer so, dass einer vorsingt und dann die Gruppe nachsingt. Also es ist immer so Frage-Antwort, im Grunde so Wechsel. Ja, und dann kam dieser Tag und das war so berührend, das zu erleben, weil durch diese Liebe und Hingabe, mit der ich gesungen habe, hat das natürlich auch in den Menschen so tief resoniert. Ja, dass es einfach Menschen gab, die, denen die Tränen dann auch gelaufen sind.
Klar.
Ja, und das war im Grunde so der größte Schlüssel. Also der Weg im Grunde des Bhakti-Yoga, der Weg der Hingabe, der Liebe. Ja, und das wirklich an etwas, an die Quelle selbst zu richten, wo ich nicht abgelehnt werden kann, wo ich nicht bewertet werde, wo ich einfach da sein darf, ja, wo ich gehört werde.
So häufig und so intensiv praktiziert, dass du dich ja richtig darin erfahren konntest, mal in diesem ganz frei von außen, so ein dich spüren mit der Quelle quasi und dich hinzugeben.
Ja, und das war so spannend, weil ich das heute immer noch so körperlich spüre, wie diese Schichten, die über meinem Herzen lagen, so, oh, wie ich die so wahrgenommen habe, ja, so, oh, da ist es irgendwie so eng, ja, und dann habe ich einfach, oh, und dann habe ich das einfach wie so geliebt, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, über meine Stimme. Und das Erstaunliche war, dass über dieses Wegschmelzen und Lieben dieser Mauern und Schichten, die über meinem Herzen waren, die Stimme so immer klarer wurde und immer schöner und immer, also das war wirklich irre, ja. Ja, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ja.
Was ist eine oder was kann eine Frauenfreundschaft sein, wenn sie in der Vollendung gelebt wird? Was kann das sein?
Was kann das sein? Wenn eine Frauenfreundschaft in ihrer Vollendung gelebt wird, da kann ich dir sagen, dass ich das nicht weiß. Das kann ich dir nicht sagen. Oder vielleicht doch. Es ist die Frage, wie ich vielleicht Vollendung für mich aufgreife. Also, ob das ein Endzustand ist, den es ja nie gibt in der Freundschaft. Ja. Es gibt keinen Endzustand in der Freundschaft. Das ist ja etwas, was lebendig ist. Und mit meiner engsten Freundin und mir, wir haben uns damals im Ashram kennengelernt. Und was unser Miteinander ausmacht, ist, dass wir lernen miteinander und erfahren, dass wir sicher sind, wenn wir uns wirklich zeigen, wie wir sind. Ohne unbewusste Manipulation, ohne Maske, ohne so muss es jetzt sein. Ah, du hast mich da nicht angerufen? Nee, dann rufe ich dich heute auch nicht an.
Ja, diese ganzen Manipulationen und Spielchen.
Genau. Und die im Miteinander zu benennen, ja, und damit zu sein. Und wir beide, meine engste Freundin und ich, wir sind beide, wir lieben es zu forschen auf Beziehungsebene. Das ist das, was uns verbindet. Und uns über jetzt über 20 Jahre Freundschaft trägt. Weil im Grunde, wenn zwei Forschende zusammenkommen auf Beziehungsebene, ja, was soll passieren? Alles, was uns begegnet, können wir offen erforschen, ja, ohne das als Defizit zu erleben, sondern, oh, wow, ah, was habe ich hier entdeckt? Das ist jetzt irgendwie weniger angenehm.
Ja, genau.
Das behalte ich lieber noch ein bisschen für mich. Ah, na gut, okay.
Es ist so geil, wenn man sich selbst oder Beziehungen, wo man Teil ist, einfach als Forschungsobjekt sieht und immer wieder guckt so, wow.
Ja, und das lässt so frei, ja, weil es niemand muss was. Ich muss nichts, mein Gegenüber muss nichts. Wir sind einfach hier und es geht einfach im Grunde um Erfahrung, ja. Und ja, solange wir, sage ich mal, die ganz ähnlichen Werte vertreten, ja, und nicht konträre Dinge, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, aber solange wir da so eine gemeinsame Ausrichtung auch haben oder jeder für sich so ein Interesse. Ja.
Beim dich selbst erforschen, was ist so die letzte Erkenntnis, wo du gemerkt hast, oh, das war mir bisher über mich gar nicht so bewusst, die du so hattest?
Ah ja, das war gerade gestern tatsächlich. Oder meinst du jetzt speziell unser Gespräch gerade hier?
Darüber hinaus.
Darüber
das
hinaus.
Was der kommt.
Genau, das war gerade gestern Morgen, als ich aufgewacht bin. Und im Grunde habe ich es gerade auch schon benannt. Ja, dieses unbewusste Muster der Manipulation. Und in dem Fall war es eine Situation mit meinem Partner, ja, dass ich mir in der letzten Woche vorgestellt habe, oh, wir haben so ein richtig schönes Wochenende.
Ja, immer unsere Vorstellung.
Einfach so, ja. Oh, so Samstag und Sonntag. Und es fängt schon Freitagabends an. Und ja, und es sind halt Dinge passiert, wo es halt einfach nicht ging, ja. Und wo ich dann am Sonntagmorgen allein in meinem Bett aufgewacht bin und dachte, krass. Wie ich bezogen bin ich denn eigentlich, dass das ich jetzt denke, oh, jetzt habe ich aber nicht gekriegt, was ich wollte, dass ich gar nicht so eine Kapazität wahrgenommen habe, eigentlich für ihn da zu sein, in einer Situation, die für ihn ja auch nicht einfach war. Ja? Ich so dachte so, der hat mir jetzt nicht geliefert, was ich wollte.
Spannend, gell?
So, nee. Dann werde ich jetzt den Sonntag heute auch für mich alleine irgendwie gestalten. Oder vielleicht, ja, vielleicht gehen wir eine Runde spazieren. Dann habe ich gedacht, der was krass.
Fühle ich komplett nach.
Und dann habe ich mir so gedacht, so, nix da. Und dann bin ich aufgestanden. Habe ihn direkt angerufen. Ich sagte, wie sieht's aus? Ich würde gern bei dir direkt vorbeikommen. Ja, und dann bin ich bei ihm vorbei. Dann habe ich dort Yoga praktiziert, so wie es ausgemacht war, ursprünglich auch. Und dann haben wir gefrühstückt und dann habe ich ihm das einfach ganz entspannt mitgeteilt, was ich wahrgenommen habe. Und das war so auch in dieser Freiheit und Einfachheit und Leichtigkeit war das auch so ganz neu. Weil ich schon wahrnehme, dass es da auch so einen Aspekt gibt von so Scham, wo ich mir denke, so, oh,
und
echt?
Was machst du, um dann reinzugehen, zu sagen, ja, ich nehme dich wahr, Scham ist da, aber du sprichst es offen bei ihm an?
Ja.
Also was ist es, was dem vorausgeht, dass du es trotzdem tust, auch wenn da so eine Scham ist?
Was geht dem voraus? Dem geht natürlich auch voraus, dass ich weiß, dass er genauso wie ich auf der Forschungsreise ist, ja, und dass es absolut willkommen ist und nicht nur absolut willkommen, sondern dass das auch unser Commitment ist in unserem Miteinander, ja, dass wir das, was wirklich in uns lebendig ist, mitteilen, sofern es möglich ist. Es geht ja auch nicht immer, es sind nicht immer die Kapazitäten in einem vorhanden, aber das ist ganz klar unsere Ausrichtung. Und natürlich hat das jetzt ja auch eine, also es baut ja auch auf einem guten Fundament, das wir gelegt haben über 2,5 Jahre. Also wir haben über 2,5 Jahre uns fast täglich gesehen. Wir praktizieren seither das ehrliche Mitteilen miteinander, wo es ja exakt auch darum geht, mitzuteilen, was ist, aus dem Jetzt heraus. Nicht, was ich denke, was gestern war oder wie auch immer. Oder was der andere zu tun hat oder irgendwelche Dramen zu produzieren daraus. Ja, und von dem her weiß ich ja, dass das mehr als willkommen ist. Ja.
Ja. Letzte Frage. Was ist das Beruhigendste, was du über die Welt weißt?
Dass das Leben immer weitergeht. Also wenn du diese Frage stellst, dann höre ich einfach wie so diesen kontinuierlichen Herzschlag, diesen Trommelschlag von Mutter Erde. Und es geht immer weiter. Und Leben ist. Das ist ein stetiges Werden und Vergehen, ja.
Ja.
Ja, dass es wie so diesen Rhythmus gibt, der wie schon immer da ist und der wie ewig weitergeht und dass darin alles entsteht und alles vergeht. Früher oder später. Außer dieser Ton vielleicht, keine Ahnung. Na.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Gibt es noch irgendwas, was gerade bei dir raus will, was du sagen magst?
Ich danke dir für deine Lebendigkeit, für diese kostbaren Fragen, die wieso aus dieser Reinheit, wo wir begonnen haben, entspringen. Ja. Das berührt mich immer wieder. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und das ist etwas, glaube ich, was uns verbindet. Ja, so diese Kind, also Kindlichkeit, die so natürlich ist. Ja. Dieses natürliche Spiel. Ja. Danke.